Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen von der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über Organisationskultur und wie sie durch künstliche Intelligenz herausgefordert wird. Mein Name ist Sarah Genner und ich bin Digitalexpertin und Organisationsberaterin.
Und ich bin Cornelia Diethelm, Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Ja, was beschäftigt dich gerade, Cornelia, bevor wir ins Thema einsteigen?
Du, jetzt habe ich Zeit genutzt, um eine Veränderung anzustossen. Also nur eine kleine. Ich habe ja schon nach 5 Jahren Konferenz Shift aufgehört und ich habe nach etwa 5 Jahren den Trendradar aufgehört und habe dann in ein wöchentliches Briefing gewechselt und habe auch gemerkt, das ist eigentlich viel Arbeit und ein kleiner Markt und habe jetzt mit dem aufgehört. Das heisst, ja, ich habe es Mut zur Veränderung genannt oder man kann es sagen, loslassen. Ich glaube, das hilft auch immer, um wieder ein bisschen Platz zu schaffen für etwas Neues und habe den Entscheid eigentlich jetzt auch noch nicht bereut. Und das Zweite, was mich stark beschäftigt, sind meine VR-Mandate. Also es fängt natürlich auch wieder an, die Vorbereitung so im Hinblick auf die Generalversammlung. Und in dem Kontext, insbesondere auch bei der Metron, dort freue ich mich dann, mich als Verwaltungsratspräsidentin zur Wahl zu stellen. Das bedeutet aber auch, wir haben einen Platz, den wir noch besetzen müssen. Und das hat mich natürlich in den letzten Wochen und Monaten auch sehr stark beschäftigt. Da war es natürlich sehr spannend, jemand Neues für unseren Verwaltungsrat zu rekrutieren. Und bei dir, Sarah?
Ja, da kann ich gerade anschliessen. Das ist natürlich auch etwas, was bei mir auf der Verwaltungsratsschiene immer ein bisschen ähnlich läuft wie bei dir. Da gibt es die Phase im Jahr, du kennst das, oder, wo dann halt intensiver sind, eben meistens vor der GV und mit dem Jahresabschluss oder eben, wie du sagst, wenn man neue Leute muss rekrutieren oder wenn man für neue Mandate angefragt wird. Da bin ich im Moment eben auch noch im Rennen für 2 Mandate und das ist darum sicher auch immer eine Zeit, wo man sich dann besonders stark auch mit diesen Firmen befasst und sich austauscht und aber auch sehr interessant. Also ist für mich etwas sehr eine interessante Schiene, die sich da aufgetan hat und von dort her freue ich mich, dass auch immer mit dir können austauschen. Und ich glaube, es ist auch ein guter Aufhänger für unser heutiges Thema, weil gerade wenn wir uns aus strategischer Sicht mit Organisationen befassen, im KI-Zeitalter, dann ist halt auch immer ein bisschen die Frage, oder, wie geht man um mit diesen Technologiethemen, wie kann man Innovationskultur im Unternehmen vorleben. Und du hast ja selber ein paar KI-Leitlinien in Organisationen auch eingeführt. Ist dir da etwas aufgefallen im Kontext der Organisationskulturen?
Ja, was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass zum einen eher auch die Unternehmen, die vielleicht schon wertorientiert sind, also sei es von der Nachhaltigkeit oder sonst von der Kultur, dass die die Ersten sind, die auch sagen, ja, da haben wir eine Lücke, die müssen wir schliessen. Wir wollen wirklich auch sicherstellen mit einer Leitlinie, dass alle auf dem gleichen Kurs sind. Und das kann man natürlich dann kommunizieren und schulen. Und das Zweite ist vielleicht auch, dass das von Mitarbeitenden gekommen ist. Also lustigerweise sind die immer von engagierten Mitarbeitenden, Schlüsselpersonen initiiert worden und jetzt noch nicht wirklich zum Beispiel von einem Geschäftsleitungsmitglied.
Ja, das ist sehr interessant. Ich habe das Gefühl, das ist häufig so ein bisschen etwas, wo aus der fachlichen Führung dann eigentlich entsteht, wo in den Top-Executive-Levels sozusagen noch ein bisschen wenig irgendwie strategische Führung rum ist in diesen Themen. Man ist auch ein bisschen überfordert, oder? Man ist so ein bisschen in dem Spannungsfeld zwischen, man will zwar dabei bleiben oder mit KI-Themen, man will nicht abgehängt werden, man möchte technologisch vorne an der Spitze mit dabei sein, aber man ist auch ein bisschen überfordert mit all den Risiken, die man gehört, oder aus dem Bereich Datenschutz oder vielleicht heikle Daten, die reingefüttert werden oder sonstige auch ethische Risiken im Umgang mit KI. Vielleicht hat man auch ein bisschen Angst vor KI-Schrott, oder, wo da produziert wird teilweise, wo einfach auch nicht immer hilfreich ist im Geschäftsalltag. Darum habe ich gedacht, es wäre eben spannend, ein bisschen zu hören, wie du das einschätzt, wie man eigentlich in Organisationskulturen kann auch investieren, wie man die Themen vielleicht auch kann ein bisschen wegnehmen von diesen engagierten Mitarbeitenden und ein bisschen mehr in die DNA vom gesamten Unternehmen überführen. Wie siehst du da? Was ist eigentlich die Verantwortung von der Führungskräfte im Bereich von der digitalen Transformation im Allgemeinen und vielleicht dann auch im Bereich von KI im Speziellen?
Ja, ich glaube, da sehen wir immer sehr gut den Unterschied zwischen Management und Leadership. Ich habe das Gefühl, auch in der heutigen Zeit extrem viele Führungskräfte sind immer so im Management-Modus. Also, wie kann ich Probleme lösen, wie kann ich Prozesse optimieren, wie werde ich effizienter? Also von dem her auch sehr stark ein Fokus eigentlich auf Kostenreduktion oder eben auch, wie du gesagt hast, Richtung Innovation, dass man einfach sagt, oh, jetzt ist KI und wir müssen auch etwas dazu machen. Also man ist da auch ein bisschen getrieben. Und was ein bisschen fehlt, ist natürlich jetzt gerade, wenn man sagt, das ist ein Change. Künstliche Intelligenz ist nicht einfach nur ein Tool, sondern es verändert, wie man arbeitet und wo man mehr Zeit verbringt und wo man vielleicht auch weniger Zeit verbringt oder wo man auch gar nicht mehr kann verrechnen bei anderen, weil es nicht mehr wert ist oder wie es der andere selber macht. Und Leadership bedeutet eben, dass nicht so Prozesse im Vordergrund stehen, sondern die Menschen. Also man viel mehr muss sich um die eigenen Mitarbeitenden kümmern. Wie sind die optimal unterstützt? Sind die vorbereitet auf die Veränderung? Wer steht dem positiv gegenüber? Wer braucht mehr Unterstützung? Was sind auch unsere Anforderungen? Also das eigentliche mit Menschen arbeiten, ich glaube, da tun sich Führungskräfte in der heutigen Zeit immer noch sehr, sehr schwer. Und wie nimmst du es wahr?
Ja, ich glaube, das ist schon ein guter Punkt. Ich finde die Formel von dem Unterschied zwischen Management und Leadership auf eine Art auch sehr hilfreich, oder? Ich glaube, Leadership kommt zuerst. Es braucht eine gemeinsame Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel. Und dann nachher muss man sozusagen die abgeleiteten Massnahmen dann tatsächlich auch managen und auch Lösungen finden. Also es braucht aus meiner Sicht wirklich beides. Es ist nicht so ein Entweder-Oder. Und dort sehe ich schon, dass viele irgendwie zu wenig Arbeit investieren, eigentlich auch in die gemeinsame Vision, auch in die gemeinsamen Ziele, in das, was man wirklich gemeinsam dafür schafft. Oder? Also sehr nützlich ist für das Simon Sinek in Golden Circle. Der Simon Sinek ist so ein sehr inspirierender Organisationsberater, wo der Ausdruck «Start with why» geprägt hat. Also «Fang an» mit dem «Wozu», für was schaffen wir eigentlich alle zusammen den ganzen Tag. Und das geht ein bisschen weiter als nur so ein bisschen Vision und Mission. Es ist wirklich nochmal so die Essenz von dem, was einem zusammenhält und wo man dafür schafft, wie so eine Art Leuchtturm, wo wir alle darauf ausgerichtet sein sollten. Und er sagt, viele Organisationen, die wissen genau, was sie machen oder ein bisschen wie sie es machen, aber nicht wirklich why. Und das ist so für mich schon auch sehr oft ein bisschen ein Anfang, wenn ich seit Jahren oder konfrontiert bin mit Anfragen von Kundschaft zum Thema digitale Transformation und jetzt natürlich viel zu so KI-Strategien, wo ich am liebsten merke, sie wollen über Technologie reden, sehr gern, aber sie haben gar keine gemeinsame Ausrichtung, was das Ziel ist. Und sie versuchen gleich mit diesen technologischen Themen so eine Art Bypass zu finden, also so eine Art Umweg, um nicht wirklich über die Strategien zu reden. Und so bin ich eigentlich ursprünglich auch mal in die ganzen Themen ein bisschen reingerutscht, weil ich mich so wieder müssen sagen, aber Moment mal, bevor wir jetzt über Technologie reden, woran wollt ihr eigentlich genau und wie könnt ihr eure Technologien unterstützen, um dort hinzukommen?
Bin ich voll bei dir, nehme ich genau so wahr. Und ich glaube, die Mitarbeitenden realisieren das eben auch, weil Führungskräfte sind eigentlich Vorbilder. Und da merkt man, dass gewisse Führungskräfte sich dann einfach von generellen Sachen leiten lassen, ohne ein klares Ziel zu haben, ohne es wirklich zu kommunizieren, ohne eben die Leute können dafür packen. Und das führt dann dazu, dass man es dann nicht ganz so ernst nimmt. Und ich habe im Moment auch sehr viel so Kontext, wo ich wie merke, dass Mitarbeitende auch ein bisschen sagen, ja, sie glauben all diesen Versprechen nicht mehr. Es kommt einfach ein Versprechen nach dem anderen, ein Projekt kommt nach dem anderen, aber so der eigentliche Fokus, der fehlt ein bisschen. Warum das alles? Und es fehlt ein bisschen an einer Konstanz und eine Konstanz kannst du natürlich auch innerhalb von einem Veränderungsprozess haben. Du hast vorhin auch das mit dem KI-Schrott erwähnt, oder? Also ich nehme auch Führungskräfte wahr, wo ich wie merke, die haben sich noch nicht ganz so fit gemacht, um was das überhaupt geht. Und auch das ist natürlich etwas, was die Mitarbeitenden sehr gut realisieren. Das muss da sehr aufpassen, dass nicht eine Müdigkeit entsteht, ein Misstrauen, und das haben sie vielleicht manchmal auch selber verbrochen, oder auch die Medienberichte, wo natürlich immer sagen, wir werden schneller, wir werden besser, wir werden produktiver, und die Mitarbeitenden sagen, ja nein, eigentlich drüllt das Rad immer schneller. Es hat ja da auch kürzlich noch eine spannende Studie gegeben, die man sicher verlinken könnte. Zwei Wissenschaftlerinnen haben ein Tech-Unternehmen in den USA beobachtet, mit 200 Mitarbeitenden, sicher nicht repräsentativ, aber ich glaube, es bringt so etwas auf den Punkt, wo viele merken, Man hat es ein bisschen halbpatzig implementiert, künstliche Intelligenz, oder Tools einfach nutzen, was noch nicht alles ist von künstlicher Intelligenz. Und das führt ein bisschen dazu, dass man einfach schneller mehr macht, selber macht, aber das Ergebnis ist nicht wirklich besser und die Leute arbeiten auch nicht wirklich weniger. Und da ist wirklich die Gefahr, dass die Leute ausbrennen, statt dass man zusammen die neuen Möglichkeiten nutzt, um wirklich noch besser vorankommen, um einen besseren Nutzen zu stiften.
Ja, das sind wichtige Punkte, genau, wenn man so die Versprechungen jetzt gerade im Bereich KI halt so richtig ernst nimmt, wo da viele, die auch die Produkte verkaufen oder ihre Beratungsdienstleistungen halt so ein bisschen erzählen, oder wie viel das bringt. Da ist meistens nachher der Erfahrungsgap sehr, sehr gross, also, weil man erlebt, mit, wie es dann wirklich ist, ob es einem wirklich so viel produktiver macht. Die Zeit, die man alle muss investieren, um überhaupt etwas Sinnvolles aus diesen Tools rauszukriegen oder einen Prozess ernsthaft zu verbessern, das frisst häufig dann schon den Produktivitätsgewinn teilweise wieder auf. Ich denke, dass eben gerade, wenn KI in bestehende Software integriert wird, dann eben auch die Prozesse tatsächlich besser werden, aber das wird dann gar nicht mehr wahrgenommen als wirkliche KI-Nutzung, weil das dann eben schon sehr super implementiert ist und durch das dann sicher eben vieles kann auch verbessert werden, aber das sind auch sehr aufwendige Prozesse, die dann wieder gesteuert werden müssen, wo man nicht einfach kann, den einzelnen Leuten mit ein bisschen KI-Kürzchen so übergeben. Und ich denke, so die ganze Innovations- und Lernkultur fit zu behalten in einer Organisation und durch das eigentlich eben auch so eine lebendige, innovationsfreudige Kultur wach behalten, das ist gar nicht so leicht und ist aber zentral. Und was man jetzt da auch sehr oft sieht, ist, dass das Stichwort von der psychologischen Sicherheit bemüht wird, wo zentral ist für Vertrauenskultur, durch das auch Innovationskultur und auch halt zusammen an einem Strick ziehen und halt eben auch die Freude und Lust haben, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Sagt ihr das etwas, psychologische Sicherheit?
Ja, ich höre es immer wieder. Für mich ist es sehr plausibel, aber ich habe es jetzt noch nie vertieft, irgendwie gebraucht oder erlebt. Vielleicht in eine ähnliche Richtung geht wirklich, dass man halt die Mitarbeitenden auch involviert. Ich glaube, das hilft sehr, um so eine Innovationskultur aufrechterhalten. Und du brauchst ja eigentlich auch die psychologische Sicherheit, damit das funktioniert, dass sich Mitarbeitende getrauen, auszuprobieren. Aber ich glaube, man müsste die viel mehr involvieren. Also wo können wir denn KI wirklich einsetzen zugunsten von der Kundschaft? Oder wo kann der einzelne Arbeitsplatz besser werden? Ich glaube, da ist es immer so ein bisschen Top-Down-Ansatz, obwohl man das Gefühl hat, man macht es ein bisschen partizipativ, aber ich glaube, da könnte man den Mitarbeitenden viel mehr zutrauen und das würde natürlich auch besser angenommen werden, oder? Wenn man selber kann mitschwätzen kann, also wenn man befähigt wird, was ist möglich und dann selber kann entscheiden, wo können wir es am besten ansetzen. Und bei der Metro, und das finde ich eigentlich noch interessant, als ich jetzt im Verwaltungsrat bin, haben wir zwischen zwei Personen, die sich intensiv mit dem auseinandersetzen, die auch immer ein bisschen schauen, in welchen Bereichen könnte jetzt uns KI Nutzen schaffen, dass sie sich nachher ein bisschen in diesem Thema vertiefen und wenn sie sehen, das funktioniert oder das nicht, dass sie das Wissen nachher ganz gezielt weitergeben, die interne Weiterbildung oder die internen Anlässe. Und dann ist es natürlich schon in einem Bereich, der für die Mitarbeitenden relevant ist und sie profitieren aber mindestens so viel auch von diesen Fehlversuchen, von diesen Sachen, die eben nicht funktioniert haben. Und das denke ich sehr eine effiziente Sache, aber auch sehr eine glaubwürdige Sache, weil es halt von Mitarbeitenden für Mitarbeitende ist.
Das finde ich einen super Ansatz. Das ist auch etwas, was ich meinen Kunden übrigens amigs sehr ähnlich versuche, schmackhaft zu machen, dass sie zwar so eine breite KI-Grundausbildung machen, wo sie eben so ein bisschen die Leitplanken auch erzählen und was vielleicht so ganz allgemein der Nutzen ist oder auch die Risiken. Und dass sie nachher so eine kleine Taskforce bildet. AI-Taskforce, wo genau wie du es jetzt beschrieben hast, dann eigentlich sehr bereichs- und fachspezifisch darauf schaut, wo gibt es Technologien, KI, es kann auch etwas anderes sein, die uns wirklich weiterbringen können. Oder jetzt bei der SBB ist es auch je nach Abteilung teilweise wieder etwas recht anderes. Oder bei den einen sind es auch Virtual Reality Brillen, die in der Reparatur vom Rollmaterial eigentlich dann Vorschläge auf die Brillen aufspielen, wo sie vorher 700 seitige Manuals von diesen Zug Produkttypen lesen. Und das sind natürlich dann schon interessante Anwendungen, die jetzt natürlich im Bereich von der Personalabteilung jetzt nicht relevant sind, wo die dann wieder andere Tools haben. Und im Bereich Markt- und Personenverkehr sind auch wieder andere Tools wieder nützlich. Also dort ist es immer gut, wenn man so recht bereichsspezifisch auch wirklich Leute so ein bisschen eine Art des Scouting betreiben lässt und erst dann, wenn die wieder etwas Spannendes gefunden haben, das wieder ausrollen lässt und sagt, jetzt gibt es einen Mittagscall und sie dürfen eigentlich zeigen, was jetzt da Neues ist und wie man jetzt das kann brauchen kann.
Also ein spannender Use Case ist ja, dass man Sitzungen aufnimmt als Audio und dass man es nachher transkribiert und mit Hilfe von KI nicht nur transkribiert, sondern eigentlich auch ein Protokoll erstellt, weil es ganz viel Protokoll von der Vergangenheit gelehrt hat. Das ist ein Use Case, der natürlich departementsübergreifend, unternehmensübergreifend relevant ist. Und da lohnt sich auch, dass jemand die Arbeit macht und sagt, ja, was gibt es auf dem Markt, was funktioniert, was müssen wir wegen dem Datenschutz beachten. Und dann kann man das eigentlich als pfannenfertige Lösung, als Best Practice präsentieren und sagen, schau, das funktioniert, so geht es, so ist es auch datenschutzkonform. Und dann könnt die das so möchten nutzen, könnt es einmal nutzen.
Vielleicht noch mal kurz zurück zum Thema psychologische Sicherheit. Eben, es ist ja so ein bisschen ein Hype-Begriff, wo jetzt aber doch eine breite Akzeptanz gefunden hat, auch in diesen Diskussionen um eben Organisationskultur, Innovationskultur. Und es geht dort wirklich hauptsächlich darum, wie du es auch schon angedeutet hast, dass man eine Kultur schafft, wo die Mitarbeitenden sich wohlfühlen, sich einzubringen, vielleicht auch auf Fehler hinzuweisen oder auf Sachen, die nicht so gut laufen. Es kommt eigentlich auch aus dem Sicherheitsbereich, zum Beispiel in der Fliegerei oder in so Hochsicherheitsteams, wo einfach auch die Hierarchien sehr starr sind, oder wo dann je nachdem Leute mit einer tieferen Hierarchie sich auch müssen können getrauen, sich einzubringen, weil es sonst halt auch brenzlige Situationen gibt. Und darum muss es eine Art so eine Vertrauenskultur geben. Das bedeutet eigentlich die psychologische Sicherheit, wo eben Fehler oder Probleme können angesprochen werden, ohne dass es nachher persönliche Auswirkungen hat für jemanden. Vor allem ist das Thema auch aufgekommen, weil Google hat ein grosses Projekt gestartet, ein internes Projekt mit dem Titel Project Aristotle, das tun wir auch verlinken, wo sie untersucht haben, was macht eigentlich unsere effektivsten Teams aus? Also wie funktionieren die Teams, die bei uns am meisten Zielerreichung haben? Früher haben wir immer das Gefühl gehabt, ja, es sind möglichst diverse Teams von der Zusammensetzung her. Und man hat aber dort gemerkt, dass an allererster Stelle wirklich herausgekommen ist, dass die wirksamsten Teams eine höhere psychologische Sicherheit haben.
Ja, es passt vielleicht auch zu dem Ansatz, wie kann man quasi ethische Werte implementieren in einem Unternehmen. Es gibt nämlich so den Integrity-Ansatz. Das ist jetzt, ich denke mir, dort zahlt auch die psychologische Sicherheit darauf ein, dass man eigentlich Leute befähigt und dass man in die Unternehmenskultur investiert. Und das andere ist eben eher der Compliance-Ansatz mit den konkreten Regeln. Und die braucht es manchmal auch. Also eine KI-Leitlinie, wie soll ich mit KI-Tools umgehen? Also was soll ich drin tun? Würde ich jetzt auch eher in die operativen Regeln rein tun, die machen durchaus Sinn. Aber ich glaube, das Größere, Wichtige ist, gerade bei einem Change, aber auch sonst, dass man eigentlich in die Mitarbeitenden investiert, dass das auch ein bisschen, ja, fast ein bisschen untereinander selber organisiert kann funktionieren. Weil gerade in komplexen Situationen kannst du einfach nicht alles Regeln geben, sondern du brauchst eigentlich eher eine Kultur von der Wertschätzung, vom Respekt, von der Integrität, eben eine Sicherheit, dass du dich sicher fühlst, auch kannst Fehler melden. Ich meine, das Schlimmste ist eigentlich, wenn man Fehler nicht meldet. Das ist ja so das Thema Cybersicherheit. Dort ist das auch sehr wichtig, oder? Reingehen ist unschön, aber es nicht sagen macht es eigentlich noch viel schlimmer. Also von dem her finde ich das ein ganz wichtiges Konzept.
Ja, das Konzept überzeugt mich auch sehr. Das Problem ist einfach die Umsetzung, oder? Also ich finde, das ist immer wieder ein Spannender, oder? Die Kulturthemen, die sind wahnsinnig relevant. Aber wenn ich Auftragsanfragen bekomme zum Thema Kultur, da sage ich auch in der Regel ab. Also ich glaube, da braucht es extrem viel Erfahrung und auch einen langen Schnuff, um ein Team oder eine Firma zu begleiten, wenn es um die Organisationskultur geht. Weil häufig hängt es auch an einzelnen Führungspersonen, wo man teilweise schon ein bisschen merkt, also wenn die bleiben, dann verändert sich sowieso nichts. Und man kann auch nicht einfach eine Kultur auf Knopfdruck in dem Sinn ändern und von außen schon gar nicht. Von dort her ist das wirklich etwas, wo ich einen grossen Respekt habe. Und ich glaube, am Schluss ist es auch ein riesen Führungsthema, wo eben, wie du es auch schon erwähnt hast, eigentlich ein Vorleben ist von diesen Werten. Und wenn diese Werte vorgelebt werden und auch wirklich Fehler besprochen werden, ohne dass es eine Auswirkung hat für Einzelne persönlich, dann kann man langsam über die Jahre das Vertrauen aufbauen, dass es das wirklich stimmt, dass man kann Fehler machen und die auch melden und dass es so allen zu gut kommt, dass man kann neue Ideen reinbringen, dass man auch kann neue Technologien einführen oder neugierig sein auf die Lern- und Innovationskultur haben. Und das braucht einfach Zeit und eben viel Rückendeckung auch von der Führung.
Und parallel zu dieser Führungsarbeit mit den Mitarbeitenden, glaube ich, haben Führungskräfte im Moment noch zusätzliche Verantwortung, dass sie vorausschauen, dass sie schauen, wie könnte sich ihr Jobprofil verändern, wo braucht es Anpassung, also dass wenn Leute in Pension gehen oder kündigen, braucht das vielleicht ein bisschen ein anderes Profil oder können wir auch bei den Lehrstellen vielleicht mal einem anderen Berufsprofil eine Chance geben. Ich glaube, das gehört auch dazu, die soziale Verantwortung, weil ich glaube, wir sind uns einig, es verändert sich schnell und Unternehmen und Führungskräfte haben dort mehr Informationen als der Einzelne, die vielleicht im Kundendienst arbeiten oder in der Übersetzung oder in der Buchhaltung oder manchmal natürlich auch im mittleren Management. Also ich bin sicher, die Veränderung kann man auch sozialverträglich gestalten. Aber für das müssen Führungskräfte vorausschauen und das sehe ich noch viel, viel zu wenig. Ich habe das Gefühl, sie tun den Einsatz von KI im Moment ausschließlich auf Kunden. Also wie werde ich effizienter, aber in dem Sinne auch das Gefühl, wir können schneller den Kunden bedienen. Aber dass sie zu wenig wirklich in die Mitarbeitenden und in die eigentliche Qualität gegenüber vom Kunden investieren oder auch in neue Geschäftsmodelle. Ich glaube, das kommt noch zu kurz.
Ja, vielen Dank, Cornelia, für die Einschätzungen. Ich glaube auch, es lohnt sich da weiterhin zukunftsorientiert unterwegs zu sein, eben vor allem auch in die Führung zu investieren, damit man am Schluss die Organisationskultur hat, die man sich wünscht. Und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören in 14 Tagen. Vielen Dank fürs Zuhören, euch allen und bis dann.